Ja, sonst grüßt zum epischen One More Level Podcast, wo wir nur zu zweiten sind, aber zu zweiten sind wir eh so gut wie vier, darum braucht es auch gar nicht mehr. Nämlich nur mich, Phil und Raffi.
Hallo! Mit trauter Zweisamkeit wieder mal. Das haben wir schon mal gehabt miteinander.
Jetzt haben wir das schon ein paar Mal gehabt, aber ja, schon länger nicht mehr.
Ja, schon länger nicht mehr.
Die anderen sind schön. Über die sieben Meere verstreut. Die einen wirklich auf einem Boot irgendwo in Kroatien oder so.
Die anderen haben das Leben.
Gell, mit Kind.
Gar nicht.
Die Opfer. Sie tut mir einfach ins Bett. Ich check das nicht.
Genau.
Ja, weil wir haben sich viele gute Sachen zu reden und es passt eh, dass wir zwei zusammen sind, weil wir die gleichen Sachen sehr viel gespielt. Ich sende mehr als du, dafür du das andere viel mehr als ich, aber yeah. es gleicht sich aus. Und wir haben noch Indiana Jones 5, aber wir fangen an mit dem Knopf und es ist so laut. Sollen wir sagen Dave the Diver? Nein, wir fangen an mit Final Fantasy 16.
Jawohl.
Ich habe es auch gespielt. Das ist mein zweiter Final Fantasy. Ich nehme an, bei dir ist es 16.
Nein, bei mir ist es, das 10. Nein, das 12. glaube ich. Also ich habe 6, ab dem 6. habe ich angefangen. 6, 7, 8, 9, 10, dann 10, 2, dann 11 habe ich nur mal angespielt, aber das hat man nicht dazu gesagt, das haben sie eh wieder bald eingestampft, weil das war ein MMO. Ah. Dann das 12, dann das 13, dann hat es noch das 13.2 gegeben, dann sind wir bei 10, dann ist noch das 14 ist auch ein MMO, das habe ich auch mal angespielt, aber nicht wirklich durchgezogen. Also sagen wir, das ist ein halbes, dann sind wir bei 10,5 und dann kommt noch das 15 und das 16, also sind wir jetzt, ja doch, bei guten 12.
Und das Remake noch dazu, dann wärst du bei 13.
Ah, das Remake Final Fantasy 7 Remake, da bin ich bei 13 und jetzt kommt dann noch gleich Remake 2 raus.
Das 14, 15, das mit der Boygroup, das habe ich auch kurz gespielt, ein paar Stunden.
Das 15.
15. Ja. Das habe ich ein bisschen gespielt und das MMO habe ich gespielt, bis vor die Schlosstour ein paar Gegner umgehauen gefunden. Nein, so ein Scheissdreck, den habe ich schon gut gespielt.
Anscheinend hat sich das Final Fantasy 14 recht gemacht in letzter Zeit.
Also, schon dort hat es geheißen, sehr grossartig. Das ist mit der immer gleiche, das MMO-Zeugs, ich mag das einfach zu wenig.
The Grind.
Ja, wenn du weißt es, man kommt rein. Aber reinkommen, aber das passt gut. Final Fantasy 16 hat auch Demo gespielt, weil viele davon geschwärmt haben. Und weil du gesagt hast, man kann auch gerade... Es ist auch der Anfang vom Game. Mega geil.
Genau.
Und du kannst
du hast mir das gesagt.
Habe ich dir gesagt? Stimmt, ich habe dir gesagt.
Ich habe gesagt, ich spiele die Demo sicher nicht, weil ich will mir alles aufbewahren. Und dann hast du mir gesagt, hey, man kann den Progress mitnehmen. Dann habe ich gerade das nächste Beste, was ich gemacht habe, ist gerade die Demo installiert und angefangen.
Das ist aber auch wirklich... Ich finde das... Also, das funktioniert ja nicht bei jedem Game. Aber jetzt bei dem ist es auch noch easy, weil... Du hast gerade ein bisschen von allem etwas, oder?
Mm. Sie haben da natürlich schon ein bisschen, gezeigt, wie sich die Geschichte entwickelt. Also wie Geschichte aufbauen, ist so die Hauptcharaktere schon mal vorgestellt, lernst sie schon mal kennen. Und nachher haben sie einfach noch eine Sequenz freigeschaltet, wo du einfach noch ein bisschen mehr ins Kampfsystem hast können reinspringen.
Erzähl doch du mal kurz die Story, um was es geht in dem Game.
Also, du bist, ich habe mir wirklich müssen Notizen machen für unseren Podcast, weil die Story ist so komplex. Also es ist, glaube ich, wahrscheinlich eine von der komplexesten Stories in einem Game, das ich je gespielt habe. Hey. Und viele vergleichen es mit Game of Thrones und da kommen wir vielleicht nachher drauf. Sie haben sich wirklich sehr, sehr viel bei Game of Thrones abgeschaut. Aber es ist nicht irgendwie ein billiger Abklatsch, sondern es funktioniert. Du bist der Clive Rosefield, du bist der Sohn vom König vom Königreich Rosaria und du hast einen Bruder, den Joshua, dann hast du noch so etwas Ähnliches wie eine Schwester oder eine, die auch dort, nein, es ist nicht eine Schwester, eine, die auch dort wohnt, Jill. Und es ist so ein bisschen der klassische Anfang, wie eigentlich wie bei Game of Thrones, das sieht man auch. Ich weiß glaube gar nicht mehr, dass ihr die Demo seht, aber der Vater, der König, wird durch Intrigen umgebracht, enthauptet. Und es fängt nachher eigentlich eine recht verzwickte Story an, weil sie entwickelt sich über die, was habe ich jetzt gespielt, etwa 60 Stunden habe ich gespielt. Und ich habe natürlich auch noch viel nebenbei gemacht. Aber es entwickelt sich halt eigentlich so eine Richtung, dass es extrem ein politisches Ding ist. Also du hast auf dem Kontinent Valisthea, hast du 5 Königreiche. Du hast Rosaria, Sambucre, das Kristalldominium, Valuth und Demirke, irgendwas. Und die sind halt in Intrigen, in Zwists verhockt. Und ich muss auch ein bisschen aufpassen, dass ich nicht zu viel spoilere, wenn jetzt irgendjemand zuhört, der das Spiel gerne noch spielen möchte. Aber grundsätzlich ist eigentlich die Hauptgeschichte ist die, es gibt auf der Welt Magie, die kommt von diesen Kristallen, die die Menschen nutzen können. Und jedes Königreich von diesen 5 Königreichen hat einen Mutterkristall. Ursprünglich hat es einmal 7 Kristalle gegeben, 2 aber davon sind von den Göttern eigentlich zerstört worden in einer Rage. Das erfahrt man dann auch im Verlauf der Geschichte. Und jedes Königreich hat auch einen Dominus, also einen Dominant auf Englisch. Das ist eigentlich, der Clive ist zum Beispiel so einer und sein Bruder Joshua ebenfalls. Jedes Königreich hat einen, das sind die Auserwählten von Esper. Esper sind eigentlich die klassischen Beschwörungen, wie man sie kennt aus der Final Fantasy Serie. Und in dem Fall ist es eigentlich so, der Esper hat einen Dominant, also das heisst, das ist wie ein Mensch, wo die Hülle ist für den Gott. Und der Mensch kann auch die Esper hervorrufen und dann eigentlich als die agieren. Und das einzige Königreich, es gibt von diesen 5, gibt es eins, das ist das Kristalldominion, die haben keinen eigenen Dominant und das ist so wie ein neutrales Königreich. Das ist so ein bisschen die Schweiz von Wallistea. weil die haben keinen, die können sich nicht wehren, haben sich aber auch halt rausgemausert als so ein bisschen der neutrale Punkt. Und jetzt ist es so, dass die Mutterkristalle, oder? Die Erde, also der ganze Kontinent, wird plötzlich von so einer Fühle überfallen. Also das heisst, das Land stirbt und trocknet aus und es ist nur noch Stein. Und sie wissen halt nicht, wieso, woher das kommt. Jetzt stellt sich halt heraus, dass das halt eben die Äther ist die magische Energie, die von diesen Mutterkristallen kommt. Und Menschen können mit Splitter von diesen Mutterkristallen Magie wirken. Und die brauchen sie zum Beispiel zum Feuer machen, zum Schmieden.
Für jeden
und
Scheiß. So für jeden Scheiß. Sie sind völlig faul geworden, machen alles mit dem.
Genau. Jetzt gibt es aber noch so wie eine Sklavengruppe, das sind die sogenannten Träger. Das sind die Magie wirken können, ohne einen Kristall. Und die verschiedenen Königreiche haben eigentlich angefangen, die Träger versklaven und sie nichts anderes anschauen, als dass sie ein Nutzobjekt sind, weil sie halt einfach Magie wirken können ohne Kristall.
Also ist, glaube ich, nicht in jedem Königreich so?
Nein, im Rosaria eben nicht. Also dort, wo du herkommst, bist du eigentlich nicht, sind die Träger eigentlich gewertschätzt. Aber in allen anderen sind sie halt versklavt.
Außer
halt
von deiner anderes. Mutter.
Außer von deiner Mutter. Ja, eben, jetzt wollen wir eigentlich nicht zu viel von der Story erzählen, aber...
Gut, das kommt in den ersten 5 Minuten aber.
Ja gut, das stimmt. Das kommt relativ am Anfang.
Das kommt wirklich also,
eine Demo. Die Mutter von Clive ist eine rechte... Kann man das sagen? Bitch? Sie ist so eine typische, wie heisst sie im Game of Thrones?
Cersei.
Da, die Blonde. Cersei Lannister, genau. Halt die böse Intrigin, wegen ihr stirbt ihr Mann und der Vater von Clive und sie schließt sich dann auch mal einen anderen Königreich an.
Es ist ja wirklich die Game of Thrones Parallelen sind ja auch, eben, das haben die, die sagen die auch, wir haben uns mega deep bedient. Aber ich finde es schon krass, wie man sich so zum Teil nicht einmal die Namen sozusagen ändert. Weißt du, so die Ironborn aus Game of Thrones, die heißen da Iron irgendetwas. Dann du bist der Jon Snow eigentlich, der eben die Mutter verachtet mit dem Wolfshund.
Du hast einen Wolf als Begleiter, genau.
Dein Kollege, wo der sozusagen der anders der Stark ist, der Ned Stark und eben der Cersei. Ja genau, das Cersei mit dem verwöhnten Blondschopf, der nachher auf den Thron soll kommen.
Genau.
Jill, wo eigentlich der Theon Greyjoy äquivalent ist. Also weißt du, ist urkrass. kurz etwas, bevor du, ich glaube, das grobe Konzept der Story, das ist echt das.
Ich glaube, ich muss noch schnell Geschichte fertig erzählen, damit man es auch versteht. Oder aufgrund von dem, dass die Fühle entsteht auf dem Land, werden natürlich die Königreiche immer kleiner. Und es entsteht dann eigentlich ein Krieg zwischen all diesen Königreichen, alle gegen alle, um das Land, das noch fruchtbar ist. Oder? Und das ist eigentlich so wie der erste Teil von der Geschichte. Aber die Geschichte wird eben nachher noch richtig viel epischer, weil es halt die Königreiche, merkst du, nach 30, 40 Stunden, ist eigentlich nur ein Nebengeplänkel hinter dem grossen Ganzen. Aber das tue ich jetzt nicht erzählen, weil das spoilert dann alles auch, oder? Aber ich kann so viel sagen, die Story, ich habe es wirklich vorne fertig gespielt, ich habe noch wirklich vorne gerade den Schluss gemacht und die Story wird oftmals online mega kritisiert. Ich muss sagen, ich habe wahrscheinlich noch nie ein Spiel gespielt, wo so eine Wahnsinn-Story hat. Ah, doch, Last of Us. Muss man sagen. Aber halt, ich bin Fan von Fantasy und ein Fan von Final Fantasy und die Story war der absolute Wahnsinn gewesen. Also ich bin wirklich baff gewesen. So, und jetzt erzähle ich nicht mehr viel mehr über die Story.
Hey, es ist mega lustig, aber genau, das ist bei allem so. Die Meinungen gehen auseinander. Ich habe so ein Gefühl, es ist schwierig, etwas objektiv zu kritisieren in so einem Fall. Aber ich habe es nur erst 30 Stunden gespielt oder so. Ich habe den Eindruck, die ganze Story und so ist eigentlich von einer Art recht banal. Also ich habe nicht das Gefühl, das ist keine gute Geschichte. Also weißt, wenn du die würdest als Film oder als Serie erzählen, ich glaube, mit der Zeit würdest du ausblenden. Wenn du das Ganze würdest nur so schauen, ich habe das Gefühl, die Charaktere sind vor allem recht platt. Also weißt, irgendwie
finde ich genau nicht.
Ey, aber erzähl mir etwas über Chill zum Beispiel.
Ja, Chill ist ein relativ flacher Charakter. Aber, das stimmt. Okay, Chill, aber zum Beispiel der Sid. Der Sid ist so ein genialer Charakter mit so vielen Ecken und Kanten und so geschärft mit für was er steht, wer er ist, wie er zu dem geworden ist. Ja, was eben das Interessante an dem Spiel ist, machen die Nebenquests.
Du hast gesagt, das soll ich machen, die sagen Scheiße.
Es gibt solche, die Scheiße sind. Okay, also schau, es gibt Nebenquests, die musst du wirklich nicht machen. Du musst Essen vom einen Ort zum anderen bringen. Völlig nichts sagt. Aber es gibt Nebenquests, die Hintergrundgeschichten erzählen zum König, zu den Königreich, Hintergrundgeschichten von den verschiedenen Ortschaften, von den verschiedenen Menschen. Und die geben dem Ganzen eine mega schöne Kontur. Also ich habe das jetzt wirklich, ich habe recht viel von diesen Nebenquests gemacht. Und was ich auch kann sagen, am Schluss jetzt, bevor es in den Endkampf geht, poppt plötzlich überall noch jenes Nebenquest auf. In jeder Stadt und in jedem Gebiet hast du noch gewisse Nebenquests, wo du wirklich genau kannst eigentlich noch den Schluss, wie sich dort das entwickelt hat, über das, was sich die ganze Geschichte über aufgebaut hat, wie das jetzt am Schluss dann noch aussieht. Und ja.
Hey, ich habe eben einfach das Gefühl, das ist etwas, wo das Game inszeniert das Ganze einfach in so einer super Science-Fiction- oder Fantasy-Oper und die Präsentation ist mega gut. Also weißt, vor allem in diesen Sequenzen, ja, die ganze Cinematografie ist grossartig, der Soundtrack ist Weltklasse. Und ich habe irgendwie bei mir den Eindruck, das dreht das Ganze genug, obwohl eigentlich, wenn du auf alles genau würdest hinschauen, dann würdest du merken, hey, das sind alle recht eindimensional. Also weißt, auch das Sid, ich finde, der ist lustig gewesen, weil der hat lustige, flapsige Sprüche. Aber das ist nicht irgendwie, weißt du, so eine definierte Figur. Weißt, was bei Game of Thrones an der Geschichte, was die gut gemacht hat, ist, dass der George R. R. Martin immer deine Erwartungen eigentlich unterwandert hat. Und dass er die Leute haben sich immer anders entwickelt und nicht einfach, weißt du, irgendwie so, jetzt macht er einfach 180 Grad Kehrung und das passt nicht zu seiner Figur, sondern er hat es geschafft, dass die irgendwie glaubhaft sind, aber trotzdem immer dich überrascht haben. Und das ist da wie so.
Aber vielleicht bist du eben gar nicht an dem Punkt angekommen, wo am Sitz seine ganze Geschichte erzählt wird, wie er zu dem geworden ist. Das ist mega spannend.
Eben, ich finde sie auch gar nicht schlecht, so bin ich nicht. Ich finde sie einfach, das kann ich dir mal sagen, mich hat das Game eigentlich nie gepackt. Also, ist so, also, weißt, ich habe nie irgendwie jetzt das Bedürfnis gehabt zum Spielen, aber ich habe es einfach gespielt und wenn ich dran war, war es tiptop gewesen, weil dann ist es... Dann motiviert es dich. Aber die Story ist wie so, ich habe sie einfach, sie ist cool erzählt, weil was man mega oft sagt im Game, und du hast mir 10-mal geschrieben, es ist wirklich episch.
Es ist so episch. Wir müssen noch mal einen Teil machen, jetzt, wo wir dann über den Kampf reden. Ich glaube,
die Story ist wie auch immer, die kannst du grossartig finden. Ich habe jetzt nicht einmal so speziell gefunden, aber...
grossartig gefunden. Was man vielleicht auch sagen muss, oder für einen eingefleischten Final Fantasy Fan, das gibt dir Final Fantasy. Das ist Final Fantasy, wie es lebt und lebt. Und alle vorherigen Final Fantasies gespielt haben, die kommen dort an und fühlen sich gerade wie die Heime.
Also bist du keiner von denen, der mega viele nörgelt, ja, das ist kein Final Fantasy.
Nein, das, über das müssen wir gar nicht reden, das macht mich huere hässig. Nein, Gott verdammt, Final Fantasy hat sich entwickelt. Final Fantasy ist eine Geschichte von inzwischen von 16 Games, wo alle gemeinsame Nenner haben. Oder sie haben alle, ich sage jetzt mal, die ganze Geschichte mit den Espers, mit den Beschwörungen, mit der Magie, mit dem Äther, mit den Muggles, gewisse Charaktere, der Sith zum Beispiel, kommt auch in jedem einzelnen Final Fantasy vor. Das sind so gewisse... Es gibt in jedem Final Fantasy und Sid.
Welches ist er im Remake?
Ist eben noch nicht. Das Remake ist ja eigentlich nur der erste Teil, oder? Genau. Die erste CD von 4.
Von 3, glaube ich.
Und Nein, also es sind vier CDs oder 5 CDs im Final Fantasy auf der PlayStation
1. Ach so, ja, ja, aber sie machen 3 Teile aus dem Remake.
Ja, genau, genau. Und das ist eigentlich der kürzeste Teil vom ganzen Final Fantasy, haben sie jetzt in ein ganzes Spiel gepackt. Der Sid kommt jetzt im zweiten Teil.
Okay, aber für dich ist, ich habe das selbst schon den Eindruck gehabt, von meinen wenigen Berührungspunkten einfach, für mich hat es gewirkt wie ein Final Fantasy, weil die Leute haben, also erstens der Stil, visuell und die doofen Frisuren und so, dass alles immer so ein bisschen schwermütig und alles so harte Sachen, aber sie sind immer so kindisch innen dran.
Ja, es gibt aber nicht alle Final Fantasy so.
Nein, ja, okay, aber siehst du, die paar, die ich gespielt habe. Und, genau. Und immer so irgendwie, wie soll man sagen, alle haben irgendwelche hure notgeile Fantasien über die Figuren, aber in den Games selber, die ist eigentlich wie sexlos. Selbst in dem, wo es eigentlich Sexszenen zeigt und die sind ja so prüde
von sogar Vergewaltigungen spielen so und Sachen halt. Aber also, was man sagen muss, es ist das erste Final Fantasy seit 16 Final Fantasies, wo du Blut und Enthauptungen und so Sachen hast. Also wirklich, sie haben eigentlich so ein bisschen den kindlichen Charakter aus dem Spiel rausgenommen und haben halt wirklich eine düstere Atmosphäre verpasst.
Also hat es schon Blut und also ich finde, der hat es schon noch. Also weißt du, ich meine,
ja.
Weißt du, Figuren, finde ich, sind eben amigs, das ist das, was ich meine. Das habe ich das Gefühl, das könnte Final Fantasy sein, zumindest ist es im 7. Jahr so gewesen.
Ja.
Die Leute sind eben immer, sie sind ja Erwachsene und sind so harte Siechen, aber sie tun dann amigs so, weißt du, irgendwie, wenn dann etwas peinlich ist oder so, du findest, sorry, ein Erwachsener, der würde nicht so reagieren. Und das ist so ein bisschen...
Ich sehe es im Final Fantasy 7 eher so als 20-Jährige oder so.
Viel mehr. Okay, ja. Aber okay. Genau.
Lass uns mal weitergehen. Genau.
Der epische Teil, der ist ja, wie du gesagt hast, ist da die Esper, die, oder?
Beschwörungen, genau.
Und das sind einfach das so Godzilla-mäßige Kämpfe einfach.
Hey, also gut, fangen wir mal schnell vorne an, oder? Final Fantasy, oder? Das ist auch so ein Diskussionsthema. Es ist nicht mehr rundenbasiert. Die Rundenbasiertheit hat sich schon beim 12. verabschiedet. Oder? Also im 7., 8., 9., hast du 10., hast du komplett rundenbasierte gehabt. Sie sind aber immer interaktiver geworden. Du hast immer mehr in denen, wo du sich deinen Zeitbalken aufgeladen hast, können machen. Also es ist nicht mehr einfach, es ist schon beim 10. nicht mehr hundertprozentig rundenbasiert gewesen. Und erst beim 13., also beim 12. ist dann wirklich so das Gambit-System gekommen, wo du auch Monster auf der Welt gesehen hast. Bis zum 10. sind sie ja immer Zufallskämpfe gewesen. Also da bist du gelaufen und dann machst du und der Bildschirm hat sich in Kampfdings verwandelt und dann ist der Kampf fertig und dann bist du wieder auf der Welt gelaufen. Im 12. war das erste Mal, wo du wirklich die Monster gesehen hast, dran gelaufen bist, sie anvisiert hast und es ist alles viel, ich sag mal, fast-paced gewesen. Dann beim 13. war es huere geil gewesen, oder? Mehr Action-basiert, aber ein völlig neues System einbauen, wo du hast im Kampf Gruppenmitglieder auswechseln, oder? Das ist mega geil gewesen, das habe ich mega gefeiert und es war so wirklich Action-Runde basiert gewesen, mit dem taktischen Element von der alten Final Fantasy. 15. dann noch viel mehr Action und jetzt im 16. haben sie halt, sie haben ja den Mitentwickler von Dings dabei gehabt, von Devil May Cry. Yeah. Und das merkst du einfach, Devil May Cry ist ein geiles Action-Game. Und sie haben jetzt halt wirklich das genommen und ins Final Fantasy gepackt. Klar, es ist nicht mehr rundenbasiert, es ist actionfokussiert, du steuerst nur noch einen Charakter, die Charaktere nebendran sind ein bisschen halt Beigemüse. Du kannst nicht wirklich ihnen Befehle erteilen, aber ich finde, es ist eine coole Weiterentwicklung, ich finde, sie haben etwas Schönes reingebracht. Ich wünschte mir, das, was sie jetzt haben im 16., zusammen mit dem System vom 13., dass du wieder Gruppenmitglieder hast, wo du kannst passiv ansteuern, ihnen Befehl geben und zum Beispiel auch noch auswechseln. Das ist das, was Final Fantasy halt auch ein bisschen zum Leben gebracht hat, dass du eine Gruppe gehabt hast. Du hast eine Gruppe aufgelevelt. Du hast deine Heiler gehabt, jeder hat seine Stärken gehabt, die haben das können beschwören, die haben das und du hast halt wirklich ein bisschen gespielt mit den verschiedenen Charakteren, wie sie den Kampf mitgestaltet. Und das hast du jetzt halt nicht mehr. Aber nichtsdestotrotz, es funktioniert. Was sie zum Beispiel jetzt neu haben, was du vorne immer hast, Espers, Beschwörungen, Ifrit, Shiva, Bahamut, Odin, all die, oder das sind immer die gleichen, die Namen sind auch in allen Final Fantasy. Früher hast du die beschworen. Du hast sie beschworen und dann hast du zugeschaut, was die jetzt da machen und Schaden anrichten. Und jetzt kannst du endlich so einen Esper steuern. Das heisst, wenn du beschwörst, dann bist du der Esper. Und
gut, am Anfang, in den ersten 30 Stunden sind die Kämpfe ja einfach das Knöpfchen drücken. Ja, ich habe gehört, später gäbe es mal ein paar gute, aber die am Anfang sind also, ein bisschen Kampf, mehr als Zuschauen.
Kampf gegen den Bahamut ist etwas vom Epischsten, was ich je in meiner Spielkarriere gesehen habe. Wirklich. Also eben, klar, es kommt immer noch mein nostalgischer kleiner Bub hinführen, der das erste Mal einen Bahamut im Final Fantasy 7 beschwört, aber das ist, wow, das hat mich weggehauen.
Aber was man halt schon muss sagen, also mich stört es ja nicht, ich finde das ja gut, aber es ist kein Rollenspiel mehr. Und irgendwie ist es noch lustig.
Nein,
kein ich, Rollenspiel. Aber ich glaube, sie haben sich nicht getraut, das ganz konsequent zu machen. Und dann haben sie einfach so Alibi-mässig, weißt du, so deine Waffen, die du aufrüstest und so Zeugs. Das ist völlig, die paar Items, die du ausrüstest, das ist ja, du fällst schon keine Entscheidung. Du nimmst das einfach, rüstest es aus und hast eine bessere Waffe. Genau. Und selbst die verschiedenen Skills, du hast eben gesagt, die Esper, du lernst dann, jetzt kommen wir dann eigentlich mal zum Kampf, wo eben so wirklich schneller Kampf ist, wo du über die verschiedenen Stile sozusagen, also eben am Anfang hast du nur Feuer, dann hast du Wind, dann kommt Blitz und dann, es gibt 8 dann, glaube ich, total, man sieht es ja schon genau. Im Feld her, wie viele genau. Das sind. 3 kann man immer aktiv haben. Und
2. Nein, 3, ja, 3. Stimmt. Ja, 3.
Und die haben dann auch so, jede hat dann so Specials und dann kannst du die einsetzen, um die Gegner zu staggern und so. Aber der Witz ist irgendwie, du kannst sie eigentlich einfach so nehmen, wie du sie lustig findest. Also weißt du, welche das sehr gut passen. Klar kannst du sie ein bisschen kombinieren, was vielleicht zum Teil bessere Kombinationen gibt. Aber sie haben keinen Einfluss auf den Gegner. Also zum Beispiel bist du in der Lava-Welt, du kannst alle mit Feuer bekämpfen. Das stimmt.
Im Final Fantasy, also zum Beispiel eine Bossgruppe, das sind die Bomber. Das sind so fliegende Feuerkugeln. Wenn du im Final Fantasy 7 die mit Feuer angegriffen hast, dann hast du sie geheilt. Oder? Und jetzt, wenn du jetzt mit dem Ifrit reinhaust oder mit dem Ding, Feuer mit Feuer bekämpfen, das Feuer nimmt Schaden, yay. Klar. Ja, das finde ich auch, das hätte jetzt wirklich mutiger dürfen machen, weil dann wäre es auch gefordert gewesen. Weil ich muss sagen, ich bin vom Spiel, es gibt ja Schwierigkeitsgrad, tust du über Items steuern. Oder? Also du kannst automatisch ausweichen, automatisch kontern und so weiter. So tust du den Einfachheitsgrad absetzen. Ich bin einmal richtig gefordert worden. Und das ist, wo ich eine Jagd gemacht habe mit Level 40 gegen Level 50 Monster.
Aber bist du nie gestorben? Also ich bin glaube schon
einmal. Ich bin einmal gestorben.
Ich kann aber auch noch sagen, ich finde es super. Es ist so ein Game, man spielt es einfach durch. Man kommt immer weiter.
Aber du wirst nicht gefordert, sogar im schwersten Modus.
Nein, aber ich finde, es ist wegen dem nicht ein Spaziergang. Weißt, es ist nicht einfach
nein,
so...
Nein, das nicht. Das nicht.
Es ist nicht wie... Diablo war eine Zeit lang so gewesen. Nein, aber nicht einmal das. Es ist einfach so, man muss ein bisschen aufpassen und man muss... Und, also eben, für mich ist es wie genau richtig. Du spielst es recht aktiv, oder? Weil du kannst.
Ja, sehr.
Du hast wie so ein Teleport-Dash, wo du direkt zum Gegner kannst, wenn du die Feuerfähigkeit nimmst. Und du kannst das machen, wenn sie in der Luft sind, dann kannst du mit einer Attacke, oder du hast ja einen Hund, kannst dem sagen, schmeiß den Gegner in die Luft. Dann dashst du zu dem hin, machst die einen Spezialattacken, wo er runterknallt und so. Und du kannst. Also, das Kampfsystem ist wirklich das Fakt huren. Und. Also ich bin trotzdem froh, gibt es keinen Grind und ich meine, ich laufe...
Nein, gar nicht, es gibt gar keinen Grind.
In der Pseudo-Open-World, wo es nichts zu entdecken gibt, ich laufe wirklich von A nach B und das sind ja meistens Laufwege von 30 Sekunden oder eine Minute. Und aber für mich ist das super.
Du kommst ja noch das Reittier rüber.
Ja, genau. Und das habe ich noch nicht. Aber die Extra-Kämpfe, so geil finde ich es nicht, dass ich würde... extra zusätzliche Kämpfe machen und es ist so angenehm für so ein japanisches, es ist ja nicht unbedingt das JRPG, aber einfach nicht immer 20'000 Begegnungen, du gehst irgendwo hin und dann hat es vielleicht 3 und dann kommt so ein Boss und es geht weiter und das finde ich, ja, das macht es einfach auch so ein bisschen zugänglicher, finde ich, für Leute, die nicht jetzt Ultra-Fans sind.
Genau. Was man auch muss sagen, oder? Man braucht gut Sitzleder.
Ja.
also wirklich, ich habe gerade letztens einen Artikel gelesen, da hat einer geschrieben, ja, sogar meine Playstation findet, dass Final Fantasy zu viele Cutscenes hat, weil er hat immer noch die Auto-Energie-Optionen gehabt und wenn du 10 Minuten keinen Input machst, dann heisst es, hey, ich gehe in Rest-Mode, weil du bist ja nicht mehr am Spielen. Und also sie hat wirklich, ich glaube, es hat einen gestoppt, es sind anscheinend etwa 20 Stunden Cutscenes.
Ich habe gemeint, 10 habe ich gelesen, aber ey, selbst das, 20 Stunden, ja, Wahnsinn.
Ja, Genau. Ja, und ich finde, es gibt trotzdem, also ich muss sagen, die Jagden, du schaltest irgendwann ein Jagdbrett frei, wo du halt ein Spezialmonster kannst gehen jagen. Und die sind halt klassifiziert von C, das ist der schlechteste, C, B, A und dann S. Oder? Und ich muss wirklich sagen, ich habe den härtesten S-Hand gemacht, das ist der, den ich vorhin gesagt habe. Und dort bin ich richtig gefordert worden. Richtig gefordert. Ich bin einmal gestorben, beim zweiten Mal habe ich aber schon geschafft. Aber es ist schwierig.
Ein härter Tiger. Aber
das habe ich doch auch noch gerne gemacht. Jetzt, wo ich es durch habe, ich würde eigentlich sehr gerne noch die Nebenquests machen, um noch den Rest der Geschichte erfahren, aber jetzt habe ich 60 Stunden gespielt.
Und das ist
I'm done. Also ich glaube, ich bin wirklich I'm done.
Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich kann
vielleicht gehe ich es mal noch machen.
Ich glaube, ich müsste, wenn ich jetzt noch wirklich nichts mehr zum Zocken hätte, würde ich es vielleicht machen. Aber ich bin ja jetzt ziemlich in einem anderen Game versumpft. Und vielleicht, wenn ich das fertig habe, vielleicht habe ich dann noch mal Zeit vor der Ferien. Aber genau, Dave the Diver, dort bist du ja auch, das hätte ich auch noch hocken.
Das hat mich auch böse von Final Fantasy weggerissen.
Ich habe jetzt, glaube ich, schon irgendwie, ich habe 24 Stunden. Und Dave the Diver ist ein so 2D, 2,5D Pixel-Game, Pixel-Grafik, so schönes Design. Du bist Dave, der Taucher, und zumindest am Anfang besteht das Spiel hauptsächlich aus Tauchen. Fisch fangen und die bringst du nachher in dein Sushi-Restaurant. Dort wird es zubereitet und dort hat es so ein Minispiel, wo du einfach musst die servieren, die Menüs servieren an die Leute. So fängt es an und das bleibt auch immer das Kerngeschäft sozusagen, Kerntätigkeit. Aber hey, das Game tischt so regelmäßig neues Zeugs auf und also weißt, von Mechaniken zu Personen zu Items und so, das Ding, ich dachte, das gibt es doch gar nicht, dass ich da jetzt kann doch nicht sein, immer nur noch 20 Stunden nochmal etwas Neues bringen.
Und, das ist der Wahnsinn.
Ja, das, eben, es fängt einfach an, er ist in dieser Bucht, Blue Hole heisst es dort, wo er geht tauchen und dann...
Genau, es ist ja eine unerforschte Bucht, also die ist ja irgendwie magisch, weil sie verändert sich ja die ganze Zeit, das erzählen sie ja, the Great Blue Hole und sie wissen nicht, was mit dem los ist, weil es verändert sich immer wieder, darum sind ja alle Tauchgänge immer wieder ein bisschen anders.
Aber der Ding ist gleich, das Aussehen ist gleich vom Blue Hole.
Das Aussehen, aber wie die ganzen Korallenriffe, also wie die ganzen Riffe. Nein, es ist nicht immer gleich, es verändert sich immer wieder ein bisschen.
Ich habe gemeint, ich kann immer den gleichen Ort runtertauchen und komme auch wieder an den gleichen Ort
hin. Die gewissen Elemente, wie zum Beispiel der Zugang und so weiter, die sind immer an der gleichen Richtung. Also du musst auf eine gewisse Tiefe runtertauchen, dann findest du dort den Eingang zu der Cave. Also die sind rein von der Lokalität, du gehst runter nach rechts.
Okay, aber es wirkt nicht wie ein random generiertes Diablo, weißt, wo irgendwie alles neu gemacht wird. Es wirkt sehr ähnlich. Aber genau, du gehst eigentlich dorthin und du lernst dann eben am Anfang den Banco oder wie auch immer den aussprichst.
Bancho
vermutlich. So einen
Meister-Sushi-Zubereiter.
Verdammter Sushi-Gott. mit seinen so Sonnenbrille, die du nicht durchsiehst. Super geil inszeniert. Und genau, also zuerst mal beim einen Teil, du kannst am Anfang zweimal pro Tag tauchen. Wie lange ist denn egal, solange du Luft hast? Und du kannst natürlich dann wie immer in einem Tauchgame, dann hat sie irgendwie Muscheln und Sauerstofftank, die kannst du drauf füllen. Hast aber auch nur begrenzte Kapazität zum Fisch schleppen und dann hast du am Anfang eine lumpige Harpune und dann fängst du Fisch ein und die sind dann einfach 1-3 Sterne und wenn sie mit den Harpunen abschiessen, sind sie maximal 2 Sterne und dann findest du dann später kommst Fangnetz über und Granatwerfer und Elektrodart, Snipergewehr. Das macht keinen Sinn.
Alles. Und ja, das Beste finde ich ja, du kannst ja das Upgrade machen mit Feuer. Welcome to SpongeBob. und unter Wasser mit einem Feuergeschoss auf Fisch schiessen. Ja, genau.
Ich habe auch schon Wasserfall gesehen unter Wasser.
Ich habe auch Wasserfall gesehen.
Das ist so eins. Weil, eben genau, es hat ja dann, du siehst dein Bötchen und dann tuckert damals irgendwie eben der Duff. Das ist so ein nerdiger Waffennarr. Und
der tuckert nie vorbei.
Mal, der tuckert auch ganz am Anfang. Der hat so ein Butschibahn, Autöli-Boot.
Ah, ja, genau. Yeah.
Und so werden die meisten Leute eingeführt. Alles völlig exzentrische Leute. Und bei dem kannst du upgraden. Und die Waffen. Das ist dann einmal so geile, kurze Videosequenzen gemacht.
Das ist so gut.
Auch die Upgrades im Sushi-Restaurant. sind, ich weiß gar nicht, wie sie beschreibt, sie sind so anime-mäßig, Samurai-Filme.
Ja, es ist völlig übertrieben. Also völlig, wirklich, wenn die, ja, wirklich eigentlich im Anime-Style, so voll verpixelt, aber super gut gemacht und so irgendwie authentisch.
So gut.
Und du grölst einfach einen ab, wenn du das anschaust und sagst, okay, ich tue jetzt das Gericht, das ich da habe, auf Level 1 tue, aufstufe auf Level 2. Und dann kommt er mit seinem, Fischermesser und ist da irgendwie, keine Ahnung, zum Himmel am Betten und meditiert irgendwo. Und dann hat er es upgraded. Genau, so gut. Auch der Waffenar, seine Animationen, wenn er eine neue Waffe baut. Und der ist ja voll der Anime-Freak. Und du musst für ihn ja seine Anime-Statue von einem halbnackten Girl holen, weil das braucht er, damit er seine Waffen bauen kann. So hey, gut, wirklich
mit dem, genial. Mit dem geht es im Fall noch weiter. Und genau, eben Sushi-Restaurant, genau, du fängst dann die Fische, oder? Und eben immer besser und grössere Fische mit
Drohnen
und Minen, genau, dann kannst du nicht Tanks upgraden. Rein von dem Upgrade-System ist es eins, wo du kannst ständig weitermachen, noch mehr Fisch fangen, dann kannst du im Restaurant, machst mehr Geld und mit mehr Geld kannst du mehr Ausrüstung kaufen. Aber es ist eben nicht, weißt, nur so einen Diablo-mässigen Upgrade-Loop, finde ich, ja, weißt du, einfach absolut. So ein random Item durch das andere. Im Restaurant tust du dann, hast du dann so eine Gerichtauswahl, wo dann immer, wo dann kannst du erforschen, dass du mehr lernst. Und die Gerichte musst du dann eben wie vorkochen, damit du sie am Abend servieren kann. Und dann musst du eben auch auswählen, wie viel. Und wenn du zu viel machst und die nicht gebraucht werden.
Wird.
Genau. Und dann gibt es so zum Teil Spezialevents, wo es irgendwie eine Thunfischparty, dann musst du möglichst viel Thunfischgericht haben. Oder eben so VIPs, die natürlich Sonderwünsche haben, wo dann der Bancho wieder so. Dann kocht er etwas und dann kommen wieder so Videos, wo die Leute so, wow, mega geflasht und Kindheit erinnern, ich fühle mich wieder an.
Vor allem so zuerst kommen sie mega kritisch rein, so, ja, du kannst ja kein Sushi machen, wie siehst du aus, komm, zeig mir das. Und dann nehmen sie so einen kleinen Happen und eben, wie du sagst, wieder zum kleinen Bubi, wo er das erste Mal das Sushi gegessen hat, fängt an zu brüllen und mein Vater, weißt du, völlig übertrieben, aber so gut. So völlig übertrieben, gemacht. Aber super gut.
Und,
genau. Ja, was man vielleicht sagen muss, eben, dass das Ziel ist natürlich, dass du immer weiter runter kannst. Oder? Also du am Anfang fängst wirklich an bei 50 Meter und das Upgraden von diesen Sachen fühlt sich eben, wie du sagst, nicht so grindig an. Es passiert einfach automatisch. Aber das Schöne ist ja, dass es immer wieder neue Sachen gibt. Es gibt immer wieder neue Sachen in dem Spiel. Das ist unglaublich. Wie du gesagt hast, nach 20 Stunden, ich bin jetzt 16 Stunden drin. Und irgendwann denke ich immer so, ja, okay, was mache ich jetzt? Und dann gehst du in der Story weiter und dann plötzlich wieder, ah was, jetzt kann ich Seepferdli-Rennen machen. Was, wieso kann ich jetzt Seepferdli-Rennen machen? Ah was, jetzt kann ich Kartenspiel spielen. So genial. Ah, jetzt muss ich noch farmen. Cool.
Das ist, ich finde das Entdecken von dem, darum ich auch gar nicht zu viel verraten, weil für mich ist das sind schon die kleinen Highlights, wenn einfach du kommt plötzlich etwas Neues, wo du denkst, was, das gibt es auch in diesem Game. Und man hat ja, es wird alles über das Smartphone gesteuert, dort, über die iDiver kann er sich die Upgrades holen und der Waffenar, der hat auch eine App und so. Und dann gibt es natürlich gerade von Anfang an Fischmon, wo du so Karten kannst sammeln. Also all die Fische, die du findest, hast du noch Karten dazu. Es gibt eine Instagram-Kopie, die übrigens sehr sehenswert ist, weil es mega coole Fotos hat von diesen Sushis, die Leute machen.
Ja.
Aber genau, es hat
dann hast du noch die Öko-Fritze, hast du auch noch.
Genau. Und eben, was wir eigentlich. Es hat natürlich wie so ein bisschen übergeordnete Story und die dreht sich so primär um Unterwasser-Zivilisation. Weil, also einfach, es kommt, ziemlich früh kommt einer, so ein Forscher, und sagt, es gibt da irgendwie ein Gerücht von dem, dass das Leben unter Wasser geht, so ein Atlantis-mäßig. Und das ist schon von Anfang an klar, dass es die wird geben. Und ja, eben, die findest du irgendwo und dort, das dreht sich dann einfach immer weiter. Das nimmt einfach kein Ende. Also ich habe jetzt zwar schon geschaut, ich bin im vierten Kapitel und ich glaube, es hat vier Kapitel, aber die Kapitel sind ultra lang.
ja, vor allem irgendwann plötzlich wirst du mit Aufgaben überhäuft, oder? Und du hast zwei oder beziehungsweise im späteren Verlauf dann drei Tauchgänge zur Verfügung. Und was ich gemerkt habe, oder so, ich gehe runter und sage, jetzt will ich die Aufgabe machen. Ja. Aber während ich mich auf diese Aufgabe zubewege oder sage, ich möchte jetzt die machen, werde ich abgelenkt. So, oh, da hat es einen Haifisch, ich muss noch den Haifisch fangen. Oder? Und ich will noch mehr Thunfisch haben, dann kann ich heute Abend wieder mehr Thunfisch auftischen. Und du wirst einfach so schnell abgelenkt. Und gerade auf dem Weg runter, oder? Gerade auf dem Weg runter, du musst ja halt in eine gewisse Tiefe gehen, um die besseren Fische und die aus den Depths rausholen und so. Wirst du einfach so oft aufgehalten, weil du selbst noch kannst und das noch einsammeln und dort noch hingehen und so. Und plötzlich merkst du, oh shit, ich bin wieder überladen. Ah, ja. Jetzt muss ich schauen, will ich etwas wegrühren oder tun ich auftauchen und tun im nächsten Tauchgang das machen. Und im nächsten Tauchgang passiert genau wieder das Gleiche.
Genau, weil wenn es dich dann doch mal hat, weil es gibt keine Lebensanzeige. Die Lebensanzeige ist einfach gekoppelt mit der Luft. Und wenn die Luft, wenn du mal würdest sterben, du stirbst dann nicht, aber du verlierst deine ganze Beute, du kannst einen Gegenstand behalten, ausser du hast es vorher mit einer Drohne irgendwie die Fische abgeschleppt, aber das kannst auch nicht sehr viel. Und natürlich passiert das auch, wie gesagt, wirklich, dann, wenn du die geilsten Sachen hast und dann nehmen dich so blöde Huren Quallen in die Zange irgendwie, die blöden Viecher, Mann.
Ja, vor allem die Feuerquallen, explosive Feuerquallen unter Wasser. Logisch, aber die Viecher sind so nervig.
Nein, es ist wirklich so. Und eben, du findest eben, es hat Kisten und kannst Sachen finden. Und
was ich vielleicht noch sagen muss, oder? Mich schrecken ja so Pixelspiele eigentlich recht ab. Oder hat er ja schon gesagt, so Pixelzeug, da komme ich Augenkrebs davon. aber bei dem Spiel, wirklich, also wenn ihr jetzt daran denkt und sagt, ja nein, das sieht ja verdammt komisch aus, das ist ein Pixel, spielt es. Also, ich habe zuerst auch nicht gedacht, dass mich das überzeugen kann, aber ich bin von den ersten 5 Minuten angefangen, weil es einfach, das Spiel selber ist so gut, dass das, und die Pixelgrafik passt eben super gut ins ganze Erzählerische rein. Also es ist einfach genial von Anfang bis Schluss, auch mit dem Stil.
Ich kann sagen, ich finde es grossartig. Also ich muss doch sagen, ich mag so Pixelgrafik. Für mich hätte jetzt die Unterwasserwelt irgendwie ein bisschen vielfältiger und bunter sein irgendwie. Mm. Also habe ich das Gefühl, schon besser gesehen, aber sie ist auch schön. Also eben, und dann auch mit Tag-Nacht und Wetterwechsel und so. Es ist ein sehr schönes Game und wirklich das. Also für mich ist es Top 10 vom Jahr ist es garantiert. Weil, also,
für mich auch, definitiv.
So viel wie das der auftest, da verreckst du wirklich. Du findest einfach so, das ist so geil. Jetzt ist wieder etwas gekommen, dann ist wieder etwas Lustiges gekommen. Es ist wirklich einfach nicht so, weißt, so einfach Checklisten-mäßig.
Ja, und vor allem, es ist wirklich irgendwie bei jeder Begegnung mit irgendwelchen Charakteren ist immer Witz dabei.
Ja, mega.
Es ist wirklich, es ist eine durchgehende Comedy-Soap, oder wie soll ich sagen? Es ist einfach durchgehend witzig. So es ist gut. Durchgehend witzig. Ja. Egal, wo du ankommst, es ist nie ernst. Es ist nie ernst. Du hast immer etwas zu lachen und trotzdem irgendwie zu tun. Es ist wirklich cool.
Und der Dave bügelt den ganzen Tag. Fischt den ganzen Tag morgens und
arbeitet. Er ist nur per Zufall dort angekommen. Ich meine, der andere hat dem Angeleiter gesagt, hey, komm, wir brauchen jemanden, der uns geht, ein bisschen Fisch gehen tauchen für unser Sushi-Restaurant. Am Schluss ist er den ganzen Huren Laden am Schmeißen.
Im Sushi-Restaurant haben wir gesagt, es gibt noch Personal, das kannst du auch noch upgraden und es hat Skills und so.
Das ist eigentlich wie ein Game im Game innen, oder? Das ganze Verwalten von dem Restaurant und schauen, dass es weitergeht. Oh, nimm mein Ding.
Aber es ist nicht irgendwie komplexe Management. Also weißt, das muss man jetzt auch nicht befürchten.
Es ist mega simpel. Ja, es ist mega simpel.
Motivierend. Okay, komm, wir haben ja nochmal etwas auf unserer Traktandenliste. Und zwar ich suche den Button. In unserer Loot-Chest. Und ich weiß nicht, ob der auch im Schatz einen Schatz findet. In unserer Schatzkiste einen Schatz. Findet der Schatz, der Indie, einen Schatz im Indiana Jones 5?
Er ist ja ein Schatzjäger. Wobei, nein, er tut sich als Archäolog bezeichnen. Nein, aber ich war an der Premiere von Indiana Jones. Und es ist so ein bisschen wie im Final Fantasy. Also was mich ein bisschen abgeschreckt hat, ich habe keinen Trailer geschaut, weil das Vieri war ja grottenschlecht gewesen. Also jeder, der ein Indie-Fan ist, findet das Vieri, das ist einfach völlig abstrus, passt nicht zu Indiana Jones. Gebe ich allen recht. Wer aber das 1 und das 3, also sprich Raiders of the Lost Ark und The Last Crusade, gut gefunden hat, der wird sich in neue Indie verlieben. Ich verstehe nicht, wieso die ganzen Kritiker, also die ganzen Offiziellen auf Rotten Tomatoes und auch die anderen Filmkritiker gefunden haben, das sei kein guter Indie-Film. ich habe das einen richtig guten Abschluss gefunden von Indiana Jones. Weil er kombiniert hat wirklich die guten Sachen, er nimmt die guten Sachen aus Last Crusade und Raiders of the Lost Ark und packt sie halt einfach noch in einen epischen Abschluss. Der Harrison Ford ist extrem authentisch. Und vor allem, ich finde es noch cool, mega viel haben das bemängelt, am Anfang wird er ja mit CGI-Effekt wird er jünger gemacht. So die ersten 20 Minuten spielen halt so nach der Zeit, nach der Nazi-Zeit oder so zumindest in der Nazi-Zeit drin, wo dann halt den Übergang machen in die alte Zeit, oder wo er dann halt der 80-jährige Indiana Jones ist, er ist immer noch Professor, wird gerade pensioniert und dann kommt eine alte Kollegin, beziehungsweise Tochter von einem guten Kollegen von ihm kommt und kommt wegen irgendwas, was halt damals in der Vorgeschichte war von der Nazi-Zeit. Und es ist halt wirklich, es ist eine Reise durch die Welt, durch eine Suche nach Artefakten, wieder gegen Nazis kämpfen, halt Nazis, die auch noch im 69 existiert haben. Also es spielt ja im 69er Jahr, Dings sind gerade der
Mondlandung.
Mondlandung ist gerade gewesen, oder der, wie hat der geheißen? Wer ist da auf dem Mond gelandet?
Der Armstrong.
Neil Armstrong, genau. Es ist gerade eine Parade für die und so weiter. Also, und es gibt, er kämpft halt wieder gegen Nazis. Am Anfang tun sie so ein bisschen, ja, nein, wir sind keine Nazis. Er nennt sich Dr. Schmidt. Nein, ich bin kein Nazi. Nachher heisst er, nein, ich heisse Hans Voller. Ja, ist ja super. Hast du dich schon verraten, wo du gesagt hast, dass Schmidt heiss ist? Und ja, es ist halt wirklich, es ist Ich finde ihn Indie pur. Ich meine, ich will nicht zu viel verraten, um was es geht. Sie suchen da The Dial of Destiny, der Titel vom Ding. Das ist vom Archimedes ein Gerät gemacht gewesen, wo eigentlich die Reise durch die Zeit erlaubt hat. Und das besteht aus zwei Teilen und die muss man zusammensetzen, damit man das Ding nachher kann nutzen. Und er hat schon ein Teil, wird ihm dann natürlich geklaut und nachher gehen sie auf die Suche nach dem zweiten Teil. Und halt die ganze Hand nach dem Dial of Archimedes bis zum Schluss, eben, ich wollte jetzt wirklich nicht zu viel verraten, ist einfach für mich durch und durch Indie. Dumme Sprüche, klar, es hat mehr Action, als es in den alten Indies gehabt. Die technischen Möglichkeiten sind auch weiter. Eben viele sagen so, ah ja, das ist viel zu viel Action und so weiter. Nein, ich finde, es hat super gepasst. Und für das, dass er 80 ist und noch so der Film so durchgezogen hat, muss ich sagen, echt Chapeau. Für mich Indie durch und durch. Ich kann ihm jedem, der Indie-Fan ist, empfehlen, gehen schauen, machen euer eigenes Bild. Ich werde ihn sicher wieder schauen, relativ bald. Wäre geil.
Hey, ich habe einfach eben auch von Indie-Fans zu viel mittelmässig gesagt. Also, niemand hat gesagt, das ist schlecht. Einfach sage einfach okay. Und das ist mir einfach zu wenig gut, dann zu meinem Kino zu schauen. Und ich habe halt den Trailer gesehen und ich habe den huere schlecht gefunden. Das ist einfach, das sieht aus nach einem alten Harrison Ford, der einfach gefühlt wie sich selber spielt. Einfach irgendwie so, yeah. nicht so der Leck mir am Arsch, aber einfach so, ja. Yeah. Und eben, ich meine, ich mache jetzt halt das einfach die Rolle nochmal ein sechstes Mal. Einfach jetzt, ist er endlich mal fertig hat.
Nein. Der Film ist... Aber gut, look, ich bin ein Fanboy, ich gebe es zu. Ich finde Harrison Ford super. Er ist einer meiner Lieblingsschauspieler, das sowieso. Dann hat er noch meine Lieblingsfilme gemacht, Indiana Jones und Star Wars. Ich bin natürlich ein bisschen biased, oder? Und für mich ist es aber halt einfach wirklich ein ehrwürdiger Abschluss, den er verdient hat.
Ich schaue ihn sicher daheim. Ich schaue sehr gerne so Abenteuerfilme und es gibt fast keine. So in dem Stil, so dass Schätze jagen, Schätze finden und so über die ganze Welt verstreut und so, finde ich die haben so einen coolen Vibe. Aber eben, ja, eben, ich schaue ihn sicher, bin schon noch gespannt, aber das ist halt so, der Trailer vermittelt halt so das typisch, ja eben, so nochmal einen modernen, weiteren Teil. Und ich muss auch sagen, bei so Schauspielern, die schon 20 Milliarden Filme gemacht haben, ich mag die einfach auch nicht mehr so sehen. Weißt du, was einfach langweilig ist, oder? Der Harrison Ford, ich finde, der spielt auch mittlerweile immer die gleiche. Er ist einfach immer, er ist der Harrison Ford. Ich finde, der kann sich gar nicht verstellen, oder? Also, weißt du, irgendwie Blade Runner oder Indiana Jones, das ist wie so, du bist der Harrison Ford einfach, oder?
Musst du mal die Serie Shrinking schauen? Die ist auch noch cool.
Ich habe den Trailer gesehen.
Hör auf Trailer schauen. Ich habe mir wirklich vorgenommen, von Sachen, die ich möchte schaue ich keinen Trailer mehr. Weil meistens im Trailer sind es einfach die wichtigsten und ich sage mal schon so viel verraten, dass es nachher so, ist ja gar kein Surprise mehr, oder? Und ich habe aufgehört, Trailer zu schauen.
Nein, gut, aber weißt, ich habe so eine Liste von Serien, wo ich weiss, dass sie gut sind und dann musst du ja irgendetwas haben.
Woher weisst du, wenn du sie nicht gesehen hast?
Nein, aber ich habe einfach genug Feedback, ja, wie man sich halt Zeugs aussucht. Du hast, bist ja auch nicht
du einfach... Du hast eine eigene Meinung gebildet.
Aber du hast ja auch nicht einfach Shuffle gedrückt und hast das geschaut.
beim Shrinking?
Ja.
Ja, ich habe es geschaut, wie der Harrison Ford mitspielt. Und ja, ich war erstaunt. Gut. Ich habe mir gedacht, okay, ist eine Serie. Und ich bin erstaunt gewesen.
Nein, aber dort habe ich einmal noch genug. Ja, nein, und das... Jeder hat seine eigene Herangehensweise. Und ja, Trailer sind definitiv nicht immer... die sind ja, oft ist ja vor allem umgekehrt. Die sehen gut aus und sind dann scheiße.
Und du weißt ja, wenn ich bin, als Fanboy, wenn ich gehypt bin, dann bin ich gehypt. Das ist halt...
ja. Nein, aber ich bin null gehypt gewesen. Das war für mich ein überflüssiger Film gewesen. Ich habe den vierten gar nicht so schlimm gefunden wie alle anderen. Ich habe den einfach... Ja. Der war nicht gut gewesen, aber wie gesagt, der zweite war nachträglich auch nicht gut gewesen. Und dann ist der dritte.
Also der zweite ist einfach, es kreischen durch und durch. Also mega viele sagen, der Temple of Doom sei der beste Indie gewesen. Ich finde, das ist der schlechteste
Indie. Aber früher habe ich den auch gut gefunden, mit irgendjemandem, der es ums Herz rausreißt und so. Ich habe irgendwie eine gute Erinnerung gehabt. Und ich habe dann
kreischen, Mann!
Ich glaube wirklich, dass wenn du selber noch jung bist, ich weiß auch nicht, wenn ich dort mit 16 und dann noch vermutlich 20 Jahren wieder mal geschaut habe, dort war er okay gewesen. Aber jetzt, mit über 30, wo ich das letzte Mal geschaut habe, genau, das Kind, das immer kreischt und vor allem die Frau, die einfach so eine verdammte Klischee-Frauenrolle ist, wo, hey, du glaubst nicht, wie viel die kreischt. Hey, das ist so.
Das ist schon unglaublich.
Wie kann man einen Film so machen? Der Film sonst, der wäre völlig okay, wenn die einfach
nur... Ich wette, die ganze Crew hat beim Dreh immer einen Pamir
angehabt. Das ist so schlimm. Stell dir mal den Film vor, wenn sie einfach das... mit AI fixer, dass die einfach eine normale, nicht immer crasht.
So aber dann Indy, hilf mir bitte, fertig.
Ich weiß auch nicht, ist mir gleich, wenn wir es machen, aber so beschissen. Nein, das stimmt schon, mittlerweile, ich will nur noch den ersten und den dritten schauen. Aber
ja, erste, dritte und fünfte. Ich glaube, das ist einfach der Rhythmus von Indiana Jones. Immer ein guter, ein schlechter, ein guter, ein schlechter, ein guter.
Das ist bei Star Trek doch auch so, jetzt sagen wir auch die Ungeraden, glaube ich, sind die guten. Oder die Grade.
Ja, und bei Indiana Jones immer die gegen Nazis kämpft, sind die Guten.
So ist es. Also gut, dann sind wir gespannt. Ich gebe mir das sicher mal noch und kommt ja, gut, im Ersten nicht so lange, bis wir die heim schauen.
Genau.
Ja, also komm, dann wären wir am Ende vom Gelände vom One More Level Podcast. Wenn ihr uns wollt unterstützen, das kann man nämlich, wir sind so flott, könnt ihr das machen auf patreon.com/onemorelevel_ch, dann haben wir dort lässige Tiers von gewöhnlich Silber, nein nicht Silber, Weiss, Grau, ich weiss gar nicht, was für eine Farbe wir haben.
Gewöhnlich ist Grau und dann grau. Kommt dann irgendwann Grün.
Dann haben wir noch Blau.
Das ist, Blau und Violett.
Genau, episch. Kann man episch. Also
und, legendär haben wir eigentlich nicht. Goldig.
Nein, legendär. Ich dachte, das zahlt doch niemand.
Kannst du mal probieren. Weißt du, es gibt auch immer so Treasure Hunters, die irgendwelche legendären Gegenstände suchen.
Das stimmt. Und nein, das haben wir am Ende auch versucht, ein paar schöne Bonis da einzupacken. Und eins davon ist eben, dass man einen Shoutout bekommt, wenn man im epischen Tier ist. Und das ist aktuell einfach der Dante Sam. Und ihm danken wir weiterhin, dass er unser Supporter ist.
Danke, Dante Sam.
Und ja, mit dem sagen wir fertig. Und tschüss miteinander, bis in... ich merke gerade, ich bin gleich in Ferien. Ja, vielleicht auch erst in 3 Wochen.
Ja,
tschüss miteinander.
Ciao zusammen.